WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin.
Schön, dich zu sprechen heute an diesem sonnigen Tag.
Schön, auch dich zu sprechen. Obwohl, so sonnig ist bei mir nicht.
Nee? Okay. Nee. Ja.
Aber trotzdem, auch einen schönen Tag an alle Zuhörenden da draußen.
Heute wollten wir mal weiter über das Trinkot-Thema sprechen, weil in dem Artikel waren ja noch weitere Dinge offen. Und genau, da wollten wir mal weiter schauen, dass wir da noch ein paar Dinge über die paar Dinge, die noch offen sind, drüber gehen und mal darüber sprechen, wie so unsere Meinung dazu ist.
Genau, vielleicht können wir vorher auch ein bisschen Feedback. Ich habe tatsächlich zur letzten Folge schon Feedback bekommen.
Mhm.
Ich bin auf große Zustimmung, glaube ich, in Summe gekommen. Mir wurde Zustimmung gegengesprochen. Wir haben Zustimmung erhalten für das, was wir gesagt haben in vielen Bereichen. Nur bei den Kommentaren, da wurde es dann etwas, ja.
Das ist, glaube ich, auch so eine philosophische Frage, Kommentare, oder? Also
genau. Also das Argument, was ich am meisten gehört habe, war, man möchte doch in großen Projekten keine Fachklassen haben, die nicht kommentiert sind, gerade bei Public-Methoden, weil man wissen will, was da irgendwie fachlich, nicht, dass da jetzt technischer Ablauf drin steht hier, ne? Hier lade ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, sondern dass da schon dran steht, was diese Methode tut. Aber ja, also ich habe dazu, glaube ich, in der Folge alles gesagt, was ich dazu gesagt haben wollte. Ich würde sagen, das widerspricht auch nicht unbedingt dem, was wir gesagt haben, zumindest nicht so ganz krass. Aber es ist, glaube ich, wirklich immer so ein, ja, ein sehr diskussionswürdiges und diskussionsfreudiges Thema.
Ja, also ich finde ja schon fachliche Kommentare auch sinnvoll, so würde ich das nicht sagen, aber oft siehst du ja irgendwie Kommentare, die dir nicht weiterhelfen. Und darum geht's halt. Weiß ich nicht, jeder Sitter ist kommentiert mit irgendeinem Quatsch, was dir nicht weiterhilft. So.
Aber ist ja auch schön, dass wir nochmal eine Diskussion hervorgerufen haben. Also das soll ja auch vielleicht Sinn und Zweck. Das ist, glaube ich, bei Clean Code eh immer Sinn und Zweck. Ne? Man kann immer so viel schreiben, was ist gut, was ist schlecht, aber viel wichtiger ist ja oft diese Diskussion, die man dahinter hat. Wie wollen wir es machen? Warum ist das hier gut oder eventuell nicht gut? Oder warum kann man das hier verbessern oder vielleicht auch nicht? Oder warum ist es vielleicht so gut, wie es ist? So. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich schon mal, haben wir eine wichtige Sache erreicht, würde ich behaupten.
Ja, finde ich auch gut. Man sollte sich auch immer überlegen, was möchte man als Team? Ich glaube, so, das ist der Hauptpunkt. Dass die Leute darüber sprechen mit ihren Teams, was möchte ich eigentlich, ist schon das, was man braucht.
Ja, manche sagen halt, wir wollen halt einen Haufen Scheiße hier programmieren, dann lass das gerne machen. Geht auch. Wenn wir da einverstanden sind.
Ja.
Nein.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, die Idee ist klar. Gut. Kommen wir zum ersten Punkt hier in unserer Liste. Avoid Deep Nesting.
Ja, ist, glaube ich, so der Painpoint gerade, was im Webbereich viel gemacht wird, ist, dass man halt versucht, Unterebenen zu vermeiden. Und man kennt ja die typische Callback-Hölle. Das geht so in so eine ähnliche Richtung. Und hier wird das mal in dem Beispiel mit If-Anweisungen gemacht. Das heißt, man hat mehrere If-Anweisungen untereinander. Und im unteren Beispiel versucht man die halt einzeln abzufragen. Ich hätte das übrigens noch anders gemacht. Ich hätte das einfach mit und verbunden und dann geschaut, dass ich eine Anweisung habe und nicht immer einen Return mache. Können wir gleich drüber sprechen, ob das für dich ein Anti-Pattern ist, das Return oder diese If-Anweisung. Aber grundsätzlich sollte man natürlich für die Lesbarkeit irgendwie versuchen, die Ebenen nicht zu tief werden zu lassen. Gerade bei so Callbacks finde ich das immer sehr schlimm. Und wenn man das braucht, weil es gibt halt Anwendungsfälle, da braucht man das, dass man das dann vielleicht eher in der Methode auslagert, dass man schaut, man hat mehrere Methoden, die es vielleicht beschreiben, um dann die Unterprozesse darzustellen.
Genau, ich glaube, es gibt bei ganz vielen Code-Tools auch oder auch ganz vielen Code-Metriken wird ja die Nesting-Tiefe mit eingerechnet. Und manche machen dir da halt sehr schnell einen Smell raus, wenn du da irgendwie, glaube ich, zwei oder dreimal einrückst schon, also in der dritten If-Ebene oder sowas bist, dass es nicht so gut ist. Ich meine, in dem Beispiel, finde ich, liest es sich noch einigermaßen einfach, weil es halt direkt untereinander kommt, aber manchmal kommt ja ein if, dann kommen 10 Zeilen, dann kommt noch ein if, dann kommen wieder 10 Zeilen und dann kommt das dritte if. Und dann wird es ja wirklich super kompliziert, weil man diese ifs gar nicht mehr als eins erfassen kann, optisch, und sagt, okay, wenn diese drei Sachen true sind, dann komme ich jetzt erst da unten hin, sondern man hat die ersten beiden oben schon wieder vergessen, wenn man da 20 Zeilen weiter ist. Und das ist natürlich wirklich sehr schlecht.
Ja. Hier in dem Beispiel wird als Good Practice bezeichnet, dass man quasi die if-Anweisung umkehrt und dann immer ein Return-Statement macht.
Also das Early Returns nennen sie es, ja.
Und jetzt ist ja die Frage, das würde ich ja zum Beispiel nicht machen. Ich würde sagen, das finde ich scheiße. Wie ist da deine Meinung zu?
Boah, ich glaube, es ist, kommt drauf an. Also was ich an dem Beispiel auch, also so wie er es das als Good Practice da bezeichnet hat, würde ich das auch nicht machen. Erstens stört mich, dass er die Klammern weggelassen hat. Also ich würde niemals ifs ohne Klammern schreiben. Early Returns, da bin ich so, so zwiegespalten, ob das eine gute Sache ist. Aber er bezeichnet das ja vielleicht auch so ein bisschen als Guard. Also ich schreibe hier, das ist Guard Clauses to reduce Nesting Levels. Wenn das wirklich so einen Validierungscharakter da am Anfang hat, also was es ja hier hat, ne, ihr prüft, ob die Daten null sind, ob sie valide sind, ob es in der gültigen Range ist, das würde ich auch auslagern in eine separate Funktion, die dann irgendwie Validierung von irgendwas da heißt, die dann auch nichts anderes macht, außer halt zu sagen, hey, wenn ein Fehler kommt, dann, weiß ich nicht, true, false oder Fehlertext und kein Fehlertext oder was auch immer man sich da überlegt, sodass man aus dieser Methode, da muss man die ja nicht verschachteln, sondern da kann man die dann wirklich so, wie ihr das hier macht, untereinander wegschreiben einfach, aber dass die Methode halt nichts anderes macht. So. Und dann hat man da ganz oben diese Überprüfung, ist das valide, und wenn nicht, dann return ich und dann kann ich den Rest machen. Das fände ich eigentlich am besten, würde ich sagen.
Ja, ich bin, also hier an der Stelle muss man ja auch sagen, wir sehen jetzt eine kleine Methode, man kann noch verstehen, was da passiert. Ich finde aber diese Absprünge immer schwierig, wenn einfach du Code debuggst oder so und einfach oben wird dann aus der Methode einfach rausgesprungen, weil da irgendwie ein Return steht. Das finde ich halt immer schwierig, so vom Programmfluss her. Mhm. Das ist so mein Problem daran.
Ich würde das noch sagen, wenn es ganz am Anfang ist, okay, aber es gibt ja auch manche, die machen das dann so mittendrin. Dann hast du da wirklich, weiß ich nicht, 50 Zeilen Programmcode in der Methode und mittendrin steht ihm ein Return aus irgendeinem Grund. Ja, also das finde ich dann wirklich auch, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, wenn es oben ist, ja. ich finde es in Ordnung. Dadurch, dass er jetzt diese drei da untereinander schreibt, ist es wieder auch wieder, muss man die da hinmachen. Deswegen habe ich gesagt, diese Validierungsmethode, die ganz oben feststellt, okay, ist das hier valide, was da reinkommt, und wenn nicht, dann gehe ich hier raus. Wenn es denn gewollt ist, na, im Normalfall würde ich sagen, da muss ja auch ein gescheites Fehlerhandling kommen, dass es irgendwas tut. Und dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Aber wenn man da mittendrin abspringt, das finde ich auch immer sehr schlecht.
Ja, aber du hättest oben die Methode nicht so zusammengefasst und die mit unten verbunden, dass das halt ein Statement, If-Statement ist? Das findest du ja doof, oder?
Grundsätzlich ja, weil man neigt dazu dann, wenn dann noch was dazukommt, das dann wieder anzuhängen. So, und dann, wenn es dann irgendwann mehrzeilig wird, weil es dann plötzlich umbrechen muss, weil es wirklich so viele Ifs sind, dass da 5 Stück in einem stehen, dann finde ich, dann ist es auch wieder aus Debugging-Sicht nicht so gut, weil bei den anderen kann man jedes Statement einzeln debuggen und sieht, okay, ist das fehlgeschlagen, und wenn du in so einer Klammer stehst, dass okay, das ganze Ding ist fehlgeschlagen, und jetzt hat da einer mal, weiß ich nicht, ein True mit False verwechselt oder eine doppelte Negierung nicht ganz verstanden, und das ist, glaube ich, schwieriger rauszufinden, wenn alles auf einmal in einem if drin steht, als wenn es einzeln stehen würde.
Ja, kannst du übrigens mit IntelliJ mittlerweile.
Ja, es geht natürlich, aber von der Idee her, ne?
Ich hätte das hier zusammengefasst, weil das für mich fachlich das gleiche Thema ist. Weil für mich ist das Validieren der Daten so. Deswegen hätte ich das zusammengefasst.
Ja, aber er zieht sich ja schon auf verschiedene Sachen, ne? Er prüft ja, ob das ganze Objekt null ist, dann prüft er ein Feld, was ist valid heißt, interessanterweise. Und danach prüft er die Value nochmal extra.
Ja gut, das ist ja ein konstruiertes Beispiel.
Genau, also, aber es sind halt drei, also sind zwei davon, würde ich sagen, gehören immer zusammen. Also dieses ungleich null und ist der Datentyp da irgendwie richtig gesetzt oder in der gültigen Range, okay. Aber das sind ja schon unterschiedliche Felder, die er hier abprüft. Und wenn ich das alles in eins mache, dann habe ich nachher ein Objekt mit 10 Feldern, dann habe ich da so ein Riesending, weiß ich nicht.
Ja, also ich würde jetzt nicht irgendwie mehr als 3, glaube ich, in einem If-Statement zusammenfassen. Und ab dann hätte ich wahrscheinlich eine Methode gemacht.
Die hätte ich von Anfang an gemacht, die Methode. Aber das ist ja aus dem Beispiel gestuldet, dass er das nicht auslagert. Also es soll ja auch übersichtlich bleiben hier. Ja. Ne?
An der Stelle finde ich das nämlich spannend. Du würdest relativ früh eine Methode machen. Ja. Ich würde, glaube ich, nicht so, also bei einem Sachen würde ich noch keine Methode machen oder bei zweien, weil ich finde, dann musst du ja auch in die Methode reingehen und verstehen, was da passiert und dann muss der Methodennamen auch gut gewählt sein.
Ja, aber wenn es eine Validierung ist, das würde ich immer auslagern. Das braucht man schneller wieder, okay, als einem lieb ist und bevor man das an zwei Stellen einzeln schreibt. Ich finde so Datenvalidierung, das ist ja das, was man auch wiederverwenden kann, möchte und sollte. Und wenn man das nicht auslagert, dann ist man geneigt, es zu kopieren. Und da würde ich sagen, auch wenn wir letzte Folge was anderes gesagt haben, wenn man Objekte validiert, das sollte man nicht kopieren. Weil dann hat man das, wenn es das gleiche Objekt ist und die Validierung das gleiche Ergebnis liefern soll, weil, weiß ich nicht, ein Blogpost gültig ist, wenn er einen Titel und einen Text hat. Also das sollte man, finde ich, nicht kopieren, weil dann hat man zwei verschiedene Validierungen am Ende.
Ja, du hast das jetzt selbst gemerkt, dass du dir selbst widersprochen hast. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, um dir das zu sagen, aber gut.
Wieso?
Weil man ja natürlich nicht überoptimieren sollte und das wäre für mich so eine Überoptimierung, aber ist auch okay. Also die Frage ist, kannst du das nochmal wiederverwenden, ist halt dann die Frage. Aber also Validierung sollte man natürlich immer nicht kopieren, das ist, damit die immer gleich validiert werden. Ob du jetzt an der Stelle nochmal eine zweite Validierung brauchst, weiß ich nicht, muss man mal schauen. Aber gut, ist ja auch erstmal verständlich, kann ich nachvollziehen. Passt für mich.
Und was bei dem Beispiel halt fehlt, ist, ich meine, da steht, also das Ding heißt Process Data, ist natürlich jetzt auch sehr abstrakt gewählt, keiner weiß, was hier genau passieren soll. Aber so ein Early Return, was einfach nichts liefert, dann versteht man ja eh nicht, okay, man hat ja gar kein Ergebnis. Passiert? Also, was ist jetzt passiert?
Ja, Fehlerhandling.
Es ist gar nichts passiert.
Das wollen wir nicht.
Das scheint ja Void zu sein, ne? Bei so einer Validierung sollte man ja irgendwie was zurückkriegen, warum auch immer. Entweder schmeißt es halt eine Exception oder es liefert halt einen Fehlertext und das kann man hier auch mit diesen Einzeilern halt nicht so gut. Aber ja, ich glaube, wir haben aus dem Beispiel mehr gemacht, als die Intention war. Ich glaube nämlich, das Nesting sollte man vermeiden, ja. Jetzt haben wir mehr über 1000 andere Sachen hier diskutiert, als über das Nesting.
Jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel.
Ach, guck mal, das zahlt ja fast auf das ein, was wir vorher gesagt haben.
Ja, also in dem nächsten Beispiel geht es darum, Code modular zu schreiben und das quasi auslagern zu können, damit man das wiederverwendbar und eine eindeutige Stelle hat, wo die sich um eine bestimmte Sache kümmert. Also Separation of Concerns. So, ist immer geil, das dann irgendwie so zu definieren. Genau, und hier lagert er das quasi in eine eigene Datei aus, so, die dann quasi add und Subtract macht, finde ich erstmal zielführend. Jetzt muss man natürlich sagen, Frameworks haben natürlich da verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Jetzt würde ich jetzt hier an der Stelle sagen, ist auch ein Beispiel geschuldet, du würdest wahrscheinlich keine Subtract- oder Add-Methode schreiben. Das haben wir dahingestellt. Glaube ich, das wäre irgendwie untypisch. Aber ich finde es wichtig, dass man zum Beispiel Validierung für Klassen oder so auslagert, damit man die hat. Jetzt würde ich unterscheiden zwischen, ich mache eine Validierung für Forms oder so und ich habe eine fachliche Validierung für Objekte zum Beispiel. Wann sind die wirklich valide und klappt das gut? Und dann würde ich die auch wirklich dann schauen, dass ich die nur einmal habe. Das finde ich zum Beispiel wichtig.
Ja.
Weil man kennt das ja, dann hat man die vielleicht kopiert oder an einer anderen Stelle, dann wird die zweite Validierung, die man jetzt angepasst hat, nie wieder angepasst. Das läuft dann immer auseinander und dann ist das Objekt doch valide und so. Und dann steht das komisch in der Datenbank oder sowas.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Und das Beispiel, das ist halt Beispiel. Ne? Ich glaube, keiner lagert Plus und Minus aus.
Ja.
Zumindest nicht, wenn es halt wirklich dieses normale mathematische Plus und Minus ist. Aber die Idee dahinter, genau.
Ja, das ist halt immer schwierig abzuwägen. Wann ist etwas wichtig, dass es einheitlich ist und wann ist es nicht, wann möchtest du es kopieren? Weil du weißt, dass der Prozess sich so ein bisschen unterscheidet.
Ja, aber es geht das ja hier halt nicht so nur darum, ob man das kopieren möchte oder nicht. Ich glaube auch, dass man viele Dinge trotzdem auslagern sollte, einfach der Logik halber. Also jetzt, ob ich auch diese Funktion jetzt wiederverwenden möchte, sei mal dahingestellt, aber ich möchte ja nicht 1000 Zeilen in einer Datei stehen haben.
So. Klar, klar.
Ich möchte das in Funktionen unterschiedlich unterteilt haben. Und wenn die Funktionen vielleicht thematisch zusammengehören, macht es halt auch Sinn, diese Funktionen halt woanders hinzuschieben einfach. Ob man sie jetzt wieder dann erstmal wiederverwendet oder das gerade eh das erste Mal geschrieben hat und vielleicht das nicht tut, würde ich dann außen vor lassen.
Das auf jeden Fall. Also man geht ja schon eher auch so hin, dass man, also jetzt nehmen wir mal in der Angular-Perspektive, Services hat, die sich um etwas kümmern. So. Und da möchtest du ja schon so deinen fachlichen Code irgendwie kapseln. Das ist ja schon die Perspektive. Und das sollte man immer tun. Jetzt gibt es aber natürlich auch Prozesse, die dann vielleicht so ähnlich laufen. Nehmen wir mal, ihr habt einen Prozess zum Buchen von Räumen und ihr habt einen Prozess zum Buchen für Material. So, dann können die sich ja im Grundsatz vielleicht ein bisschen unterscheiden, so aus der Idee heraus. Jetzt könnte man das natürlich gleichzeitig implementieren und halt wiederverwendet verwendet diese Methode wieder. Aber dann unterscheiden die sich ja in ein paar Details, die du vielleicht anders machen musst. Und das ist dann halt der Punkt, wo ich dann sage, da muss man halt überlegen, macht man das, also so, das sollte man auf jeden Fall auslagern, so, also möchte ich jetzt nicht in der Form drinstehen haben, aber da muss man dann abwägen, lohnt sich das wieder zu verwenden oder baue ich das, kopiere ich das und passe das so an, dass es passt. Und die Abwägung hat halt viel mit Erfahrung zu tun, würde ich sagen.
Das stimmt, aber ich würde auch sagen, dass das Beispiel da gar nicht drauf abzielt. Also es ist, wenn du es nicht auslagerst, ja, kannst du es gar nicht mehr wiederverwenden. So. Aber ob man alles wiederverwenden muss, das ist ja wirklich wieder eine andere Frage. Hier geht es ja erstmal darum, das einfach nur zu trennen. Und?
Ja. Ja, wir wollen aber auch einen tieferen Einblick. Wir wollen ja auch einen tieferen Einblick geben als das, was wir hier haben, oder?
Das stimmt, also, aber ich glaube, das Dry-Prinzip haben wir schon in der letzten Folge ausführlichst diskutiert.
Ja. Es tut mir leid.
Entschuldige, gut, nicht bei mir, sondern bei unseren Zuhörenden, die du langweilst.
Es tut mir leid, liebe Zuhörer. Das geht auf mich. Es tut mir leid. Ich versuche mich zu bessern.
1 Euro in die Kaffeekasse.
Okay, kommen wir zu dem nächsten Thema, Konstanten.
Aber nochmal, was du inhaltlich gesagt hast, da bin ich natürlich ganz bei dir.
Ja, ist gut. Kommen wir zu Konstanten. Finde ich übrigens auch super oft im Code, wo ich mir so denke, Leute, dass man so einzelne Werte hat, die dann einfach fix irgendwo drinstehen, die auch eine Bedeutung haben, die du dann irgendwie mal da rausfinden musst, assoziieren musst. Besonders geiles Beispiel war auch so mal maximale Lagerplätze im Lager, die dann irgendwie einfach als Zahl da drinstehen und die du dann auch erstmal rausfinden musst, warum steht jetzt die Zahl 4000 hier. Oder auch, vielleicht auch nicht nur 4000, sondern irgendeine andere Zahl, 4187, wo du dir dann denkst, woher kommt jetzt diese Zahl auf einmal? Und gerade an den Stellen ist es immer schön, Konstanten zu nutzen, um den Dingen auch mal einen Namen zu geben. Hey, was ist das eigentlich? Weil klar, jetzt für den Typen, der dieses Lagerprogramm geschrieben hat, wird es wahrscheinlich klar sein, dass das die Menge der Lagerplätze sind zum Beispiel. Aber wenn du jetzt irgendwo in so ein Umfeld reinkommst, dann weißt du das halt einfach nicht. Und dafür finde ich das zum Beispiel richtig wichtig, da eine Konstante reinzupacken, um genau das zu beschreiben. Hey, das ist jetzt die Anzahl der Sekunden an Tagen, steht hier zum Beispiel. Aber keiner von uns hätte doch gewusst, dass 86.400 die Anzahl der Sekunden an einem Tag sind. Also es gibt wahrscheinlich irgendwelche Leute, die wissen das, die sagen, ja, das ist das, was ich meine. Ich wusste das schon immer. Aber es ist wichtig, hier auch mehr Kontext zu bieten und deswegen finde ich Konstanten gerade an so welchen Stellen sehr wichtig. Oder auch beispielhaft irgendwelche Konstanten für irgendwelche Lagerbereiche oder fixen Werte, wo dann einfach steht Lagerbereich A und du denkst so, warum steht hier jetzt fixen A? Kann mir das jemand erklären? Und meistens kann das dann keiner mehr, nach 10 Jahren.
Ja, ich glaube auch, dass feste Werte, die sollte man immer auslagern, anstatt irgendwo so reinzuschreiben. Mit einem gescheiten Namen, damit man es lesen kann. Eventuell auch wieder, dass man es wiederverwenden kann. Also wenn ich jetzt 4000 Lagerplätze habe, macht es ja gleich Sinn, 4000 nur einmal irgendwo hinzuschreiben, anstatt das in 20 Dateien zu duplizieren. Aber sonst musst du wirklich nach 4000 suchen und das dann überall händisch abändern. Ist ja auch doof. Eine Idee, ich hätte es da vielleicht bei Seconds in a Day, hätte ich das sogar vielleicht ausgeschrieben, also die Multiplikation dahinter, dass man sieht, dass es Seconds in a Day sind. Sonst muss das jeder nachrechnen. Aber das nur in diesem Beispiel. Ja. Und ich hätte natürlich diese Indexvariable nicht i genannt, aber das hatten wir auch schon.
Ja, also ich hätte die auch berechnet. Ich hätte dann quasi reingeschrieben 24 mal 60 mal 60.
Ja, das mache ich. Genau.
Um das dann quasi anzupassbar machen. Weil, weiß ich nicht, vielleicht nimmt man irgendwie dann nur noch 8 Stunden oder so, weil es jetzt nur noch um Arbeitstage geht und dann kannst du das halt einfach einpassen. Und dann würde das halt nicht mehr Seconds in a Day heißen, sondern Seconds in a Working Day, keine Ahnung, das muss ich dann überlegen, wie man es nennt. Aber Das ist auch immer ein gutes Beispiel, ja.
Ich würde nicht mal der Anpassbarkeit wegen sagen, sondern einfach, dass man das nachvollziehen kann, ob die Zahl dann auch wirklich stimmt. Weil so Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wenn er jetzt immer sich beim Eintippen der ganzen Rechnung sich vertippt hat, das kann ja keiner nachprüfen, außer jemand weiß es zufällig, dass es 86.000 Sekunden im Tag gibt. Deswegen hätte ich es ausformuliert.
Wenn ich da ein leichtes Vertrauensproblem angehe, nein.
Nicht nur ein leichtes.
Erstmal überprüfen, ob das auch richtig ist.
Ja, ist wichtig.
Das stimmt leider.
Sonst muss ich jedes Mal den Taschenrechner zücken, um das zu prüfen.
Alright. Das waren auf jeden Fall die Sachen in dem Artikel. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Und ich entschuldige mich natürlich für jegliche Duplikation, die wir jetzt im zweiten Teil auch hatten. Wir
sollten uns selbst ans Dry-Prinzip halten, glaube ich.
Ah, ich habe ja gehört, es hören ja diese Leute Podcasts zum Einschlafen. Dann ist auch mehr Content vielleicht auch gut.
Du kannst dann auch ein Liedchen summen.
Nee, da bin ich raus.
Aber es passt schon. Dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Jo, bis dann, André. Ciao.
Ciao.